Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 52. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Kurz vor Weihnachten zeichnete ich das folgende Gespräch mit Bernward Geier auf, in dem er sich uns in den kommenden 28 Minuten mit seinen zahlreichen Aktivitäten vorstellt. Der Agronom und Journalist, der Berater und Aktivist in Landwirtschafts- und Umweltpolitik, der 18 Jahre lang Direktor von IFOR, dem weltweiten Dachverband der biologischen Landbaubewegungen mit Sitz in Bonn war, hat die UNO-Konferenz für NGOs Anfang September 2011 in Bonn organisiert, wo ich ihn kennengelernt habe und wo er mir einige äußerst engagierte Gesprächspartner vermittelt hat. Diese Interviews mit Hans Herren, Deepak Gadia, Vandana Shiva und Pat Mooney haben wir schon im Herbst hier auf Funpod veröffentlicht. In unserem Gespräch schildert er nicht nur die Ziele und ersten Wirkungen dieser Konferenz, sondern wir erfahren auch, warum er trotz aller Krisen optimistisch geblieben ist.
Ich bin Bernward Geier, gehe auf mein 60. Lebensjahr zu, habe tiefe Wurzeln in vielen Bewegungen. Das fing in den 60er Jahren an mit der Hippie-Bewegung, war ein Rock'n'Roller. Dann schon sehr bald Anti-Atomkraft-Bewegung und schon sehr früh, eigentlich als ganz junger Jugendlicher, 13, 14 Jahren, friedensbewegt, sehr stark beeinflusst von Mahatma Gandhi. Engagiert dann zum ersten Mal in der pazifistischen Bewegung, Friedensdemos, Osterdemos, die frühen, aber auch Anti-Atomkraft. Das hat damit zu tun, ich komme aus dem kurpfälzisch-südhessischen Raum und wir hatten direkt vor der Nase Biblis, damals das größte Atomkraftwerk der Welt. Ich wusste nicht, dass ich dann viele Jahre später da unmittelbar Nachbar werde und da während meiner landwirtschaftlichen Ausbildung aus dem Fenster auf das AKW schauen werde. Über viele Umwege und Ereignisse in meinem Leben, die ich nicht steuern konnte, landete ich zum Glück, würde ich sagen, letztendlich beim biologischen Landbau. Das war schon bereits Ende der 70er Jahre der Fall. Das heißt, ich habe über 30, 35 Jahre jetzt ein sehr engagiertes Leben im biologischen Landbau. Ich habe erst konventionelle Lehre begonnen, eben gegenüber vom AKW in Biblis. Chemie, volles Programm und bin dann aber mit wenigen Fahnen nach 3 Monaten geflohen und habe dann in einem biodynamischen Betrieb an der Bergstraße entdeckt und erkannt, dass es A, eine andere Form von Landwirtschaft gibt und B, tatsächlich eine Zukunft in Landwirtschaft sein kann und auch ist. Ich bin immer noch auch den anderen Bewegungen verhaftet. Ich bin auch grüner geworden. Das war irgendwie logisch, zumal ich aus einem sehr politischen Elternhaus komme. Und eine Bewegung, in der ich jetzt sehr engagierten Brückenschlag mit versuche, ist der Brückenschlag von der ökologischen Agrarkultur zur bewussten Esskultur. Das heißt, ich bin in der Slow Food Bewegung auch sehr aktiv. Und das ist natürlich eine Sache mit viel Genuss und viel Freude und Lebensfreude. Konkret habe ich aus meinem Beschäftigen mit dem biologischen Landbau, also Ausbildung auf der praktischen Seite, Studium an der Gesamthochschule Kassel damals, heute Uni Kassel, wo wir nach 10-jährigem Kampf den ersten Lehrstuhl für biologischen Landbau etabliert haben oder erkämpft haben. Und das Schicksal wollte es, dass ich genau an dem Zeitpunkt an der Uni war und meine Diplomarbeit schreiben musste. Das heißt, ich war der erste Diplomant des Bioprofessors Adi Vogtmann in dem Fall, der seinerzeit weltweit eigentlich als der Biopapst bekannt war. Und da gab es noch nicht viele Kardinäle, heute gibt es da viele um den Titel. Und habe 5 Jahre in der Forschung gearbeitet und in der Lehre, speziell in der nicht-chemischen Beikrautregulierung. Habe aber gemerkt, dass ich zum Forscher nicht geboren bin. Das war nicht lebenserfüllend für mich. Und hatte dann die einmalige Chance, 1986, 87, die neu geschaffene Stelle, damals hieß es Generalsekretär, später war es dann Direktor des Weltdachverbands für biologischen Landbau, bekannt als IFOAM, das steht für International Federation of Organic Agriculture Movements, diese Stelle zu bekommen, anzutreten und einen Verband, der fast nicht mehr existierte, mit vielen Freunden, viel Hilfe, aber auch zur rechten Zeit, zu einem weltweit sehr einflussreichen Verband zu machen. Heute sind es über 800 Mitglieder in 110, 118 Ländern weltweit, die unter dem Dach der IFORM den biologischen Landbau nach vorne bringen. Das habe ich 18 Jahre gemacht.
Ich habe in irgendeinem Interview gelesen, dass du diese Zeit gar nicht als Arbeit empfunden hast.
Nein, das war, ich finde überhaupt meinen Ton nicht im klassischen Sinn als Arbeit, weil ich, da gibt es auch keine Trennung. Für mich ist das alles Leben. Arbeit gehört zum Leben. Natürlich ist es Arbeit, es kann harte Arbeit sein, es kann brutal sein, es kann immer haarscharf an Workaholismus schlittern, manchmal wahrscheinlich auch drüber. Aber im klassischen Sinn ist es schon gar nicht im Sinne von Lohnarbeit. Das ist ein Beschäftigen, das ist ein Tun, das ist ein Wirken. Aber ich denke, das ist richtig. Ich empfinde es nicht als Arbeit, wie andere Leute Arbeit empfinden. Und das ist ein Privileg, wenn man so eine tolle Aufgabe hat. Und deswegen war ich auch so lange an der Stelle. Die war natürlich eine Riesenherausforderung. Zumal, wenn man Familie hat und die ernst nimmt. Ich habe 4 Kinder und noch in der Landwirtschaft lebt. Ich lebe seit 25 Jahren im landwirtschaftlichen Kontext, war Mitglied einer Hofgemeinschaft, einem Milchviehbetrieb viele Jahre. Und lebe jetzt seit 10 Jahren auf einem kleinen Biohof mit züchtschwerpunktmäßig Islandpferde und ich bin der Chicken Joe. Ja, also meine Hühner, mein Garten. Ich versuche also immer auch das, was ich quasi Missionäre predige und in die Welt tragen will und das ich auch getan habe als IFORM-Mensch, auch ein Stück weit zu leben. Und anders ging es gar nicht. Das beschreibt so ein bisschen meinen Background, mein Werdegang. Ich wollte ganz ursprünglich mal Filmregisseur werden und bin jetzt auch durch den Wecker mit IFORM, war auch eine Motivation, nach 18 Jahren da wegzugehen, da auch wieder gelandet. Ich mache Projekte im Filmbereich, Dokumentationsfilme natürlich, politische Filme, Filme mit Aussage. Ganz aktuell ein Film über die Farm von Prinz Charles in England. Hauptprotagonist ist der Farmer, der Titel ist Der Farmer und sein Prinz. Und habe schon das nächste Filmprojektidee, die ich gerade entwickle. Und organisiere Konferenzen. Und zwar zur Nachhaltigkeit. Und das ist ein interessanter Werdegang noch, den ich anschließen kann. Denn für mich ist schon sehr früh die Erkenntnis gewesen, dass natürlich biologischer Landbau was ganz Tolles ist, so wie Fairtrade was Tolles ist, aber dass das noch nicht das ganze Bild ist. Da gibt es was Größeres, das man unter dem Begriff der Nachhaltigkeit kennt und benennt. Und da bin ich jetzt in den letzten 10 Jahren schwerpunktmäßig quasi beyond organic oder was ist hinter und um Bio herum sehr aktiv und mit einer neuen Mission. Und zwar finde ich die Herausforderung sehr spannend im Mainstream, also bei der Masse der Bevölkerung, wenn ich mal das Wort Masse, das ich nicht sehr schätze, nutzen darf, da Veränderungen zu bewirken. Das sind natürlich viel kleinere Veränderungen wie Bio, aber in der Auswirkung, wenn das viele machen, nämlich 90% der Gesellschaft, dann sind die Auswirkungen auf Ökologie, auch aufs soziale Zusammenleben viel größer. Und das ist eine Gratwanderung, man kann da abstürzen, das weiß ich, auch weil man dann in der Regel mit sehr großen Firmen arbeiten muss. Das heißt, muss strategisch, ist das einfach angesagt, weil die den Mainstream eben bedienen und vielleicht auch ein Stück weit beherrschen.
Ja.
Das ist eine sehr spannende Aufgabe. Und in dem Kontext bin ich dann auch mit dem Organisieren von Konferenzen beschäftigt. Eine, die wir jetzt zum dritten Mal 2012 auflegen werden, ist die SUSCON, die Sustainability Conference, die Nachhaltigkeitskonferenz, die thematisch angesiedelt ist im Bereich, nennt sich auch internationale Konferenz für nachhaltige Produktion und Konsum. Da kooperieren wir eng mit allen relevanten NGOs, Nichtregierungsorganisationen und Programmen und Bewegungen wie FSC für Holz, MSC für Fisch, natürlich Organic Biologischer Landbau mit IFORM, Fairtrade, aber auch mit UNO-Organisationen wie UNEP und FAO.
Wann und wo?
Die Konferenz wird im November, 27. 28. November 2012 in Bonn sein, in der UNO-Stadt Bonn.
Ja.
Und das ist also eines meiner sehr großen Projekte. Da kommen 400, 500 Leute aus aller Welt zusammen. Und da treffen sich ganz große Firmen, führende Supermarktketten und kleine, vergleichbar kleine, aber nicht so weniger charmante Firmen aus dem Ökobereich. Das ist immer eine ganz spannende Sache, weil sich da eben auch Stakeholder, sprich Betroffene, sehr stark Nichtregierungsorganisationen und die Geschäftswelt trifft, um nachhaltigen Konsum und Produktion eine Meinung, eine Bedeutung und vor allem einen Platz in unserem Leben zu geben.
Okay. Wir haben uns ja Anfang September kennengelernt im Zusammenhang mit der UNO-Konferenz für NGOs, wo du federführend auch mit der Organisation beschäftigt warst, von der deutschen Seite aus. Was war das Ziel dieser Konferenz? Und jetzt so etwas mehr als ein Vierteljahr, nachdem die hinter uns liegt, kannst du da schon erste Auswirkungen sehen?
Ja, also das Ziel der Konferenz war, wie vom Thema schon abgeleitet, die Nachhaltigkeit zu einen und weil auch eine Partnerorganisation bei der Konferenz aus der UN-Familie, die United Nations Volunteers, also die sich mit Freiwilligenarbeit beschäftigen, was ja ein Riesenfaktor in unserer Gesellschaft ist, wenn man das mal genau beleuchtet. Da gehört nicht nur Rotkreuz dazu, aber in der Dimension.
Ja.
Diese zwei Welten haben sich da getroffen und wir hatten ein ganz klares Ziel. Wir wollten substanziell den Vorbereitungsprozess und damit hoffentlich auch die Resultate des Rio Plus 20 Gipfels in 2012 beeinflussen. Und das haben wir strategisch so aufgebaut. Es kamen 1400 Menschen aus allen Ländern. Es war sowas wie eine Mission Impossible, denn ich habe das Mandat 4 Monate vor der Konferenz bekommen. Da braucht man wenigstens ein Jahr, um sowas zu organisieren. Aber mit Vereinkräften, viel Freiwilligenarbeit und fantastischen Menschen haben wir das wirklich erfolgreich auf die Beine gestellt. Und stolz sein dürfen wir auf das Ergebnis. Wir haben eine gemeinsam mit ganz vielen Beteiligten entwickelte Deklaration herausgegeben, die sich ganz klar an die Rio Plus 20, an die UNO und damit an die Regierung der Welt richtet. Und ich war in Rio 1992, ich bin also schon sehr lang, über 20 Jahre, auch in dieser UNO-Welt und internationalen Welt engagiert und unterwegs. Und ich kenne kein vergleichbares Dokument, das in der klaren Ansprache, in der klaren Analyse, vor allem auch in der Radikalität der Forderungen, auch nur annähernd aus dem UNO-Kontext je produziert wurde. Mhm. Nun kann man sagen, das ist Rhetorik, wie das Schicksal vieler Deklarationen. Man kann froh sein, wenn es jemand liest, aber passieren tut nichts. Das kann ich jetzt schon eigentlich berichten, dass dem nicht ganz so ist. Es ist uns gelungen, dass dieses Dokument in die Generalversammlung der Vereinten Nationen im Dezember, die jährlich stattfindende Generalversammlung, als eines der Dokumente im Hinblick auf Rio Plus 20 komplett eingebracht wurde und dass wir auf vielen Nachfolgekonferenzen bereits die Essenz dieser sehr umfangreichen Deklaration, die wirklich weite Aspekte der Nachhaltigkeit eines anderen Lebensstils und der freiwilligen Arbeit abdeckt. Das ist also massiv jetzt bereits im Prozess eingespeist und wir werden natürlich auch in Rio versuchen, nicht nur versuchen, sondern engagiert, diese Forderung der Gesellschaft, der zivilen Gesellschaft umzusetzen.
Mhm. Was mir aufgefallen ist, als ich da vor Ort war bei der Konferenz, im Unterschied zu dem, was ich so in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, Ökobewegung, Umweltbewegung und so wahrgenommen habe, waren da unheimlich viele junge Leute dabei. Hast du das auch so gesehen? Also das fand ich absolut...
Also das ist faktisch so, das habe ich nicht nur gesehen, das liegt sicher auch eine Teilnehmerliste nachvollziehen. Ja. Das hat aber auch Gründe, wir haben eine eigene Gruppe, ein eigenes Subkomitee gehabt, Jugend.
Ja.
Und es sind eben gerade in der Freiwilligenarbeit sind sehr viele junge Menschen engagiert. Das ist ja für viele nicht nur freiwillige ökologische Jahr. Das ist ja was Tolles, eine tolle Möglichkeit auch für Jugendliche. Und das hat mich natürlich auch mit sehr großer Freude und mit viel Hoffnung erfüllt zu sehen, dass die jungen Leute natürlich auch sehr engagiert sind, sehr kreativ, unkonventionell, natürlich auch kritisch, auch fordernd. Genau deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auch so eine wirklich radikale Deklaration gekriegt. Da ist viel Jugend drin, da ist viel Energie drin. Und das war sicherlich auch ein Merkmal dieser Konferenz, der sich von anderen abgehoben hat. Ganz sicher im UNO-Kontext, wo wir eher das Problem haben, dass es jetzt nicht zu salopp sagen, Vergreisung droht, aber das sind dann schon in der anderen Struktur in der Regel Veranstaltungen, wo die Generation Ü50.
Die Konferenz ist ja im Grunde so ein Ausdruck oder eine Manifestation so des Willens der Zivilgesellschaft. Es war eben keine politische Veranstaltung, sondern eine Veranstaltung der Zivilgesellschaft. Und gerade weil jetzt eben auch so viele jüngere Menschen dabei waren, ich habe schon mal ein anderes Interview geführt, da kam das inhaltlich so ähnlich auch vor, dass also gerade die Zivilgesellschaft die neuen Medien ganz besonders gut und intensiv nutzt und gerade natürlich auch die jüngere Generation. Wie siehst du denn so die Bedeutung von Blogs, von Twitter, von Facebook, von Podcasts, wie wir das jetzt gerade hier machen und so weiter?
Ja, natürlich, ich bin ein Oldie und bin jetzt nicht ständig am Surfen und werde sicher nicht Facebook machen und Twitter nicht. Ich weiß natürlich, dass es das gibt und finde das auch sinnvoll und toll, wenn das die Jugend macht und meine Kinder machen. In Bezug auf der Konferenz, ein kleiner Einspruch vielleicht. Du hast gerade gesagt, das war keine politische Konferenz, sondern eine der Zivilgesellschaft. Für mich ist natürlich die Zivilgesellschaft hochpolitisch.
Klar.
Im klassischen Sinn, es ging wahrscheinlich um Regierung.
Also nicht von den Regierungen.
Ja, aber es war eine Begegnung von Regierung. Die waren ja dabei und das wollen wir ja auch. Wir müssen den Dialog suchen, denn noch immer ist dort ein gewisses Maß an Macht angesiedelt. Natürlich auch sehr viel Macht bei den Unternehmen. Aber was diese neuen Medien angeht, hat auch die Konferenz eigentlich sogar Neues für die UNO gebracht. Erst gegen, nicht Widerstand, aber sagen wir mal gegen Zurückhaltung, haben wir massiv uns durchgesetzt und haben zum ersten Mal eine UNO-Konferenz gehabt, die einen Blog eingerichtet hat. Ja. Da haben die sehr viel Angst, weil sie das nicht kontrollieren können.
Genau.
Und das Bloggen ist eine freie Sache. Und die haben natürlich Angst mit ihren ganzen diplomatischen Verwicklungen, dass sich dann Palästinenser-Probleme einschleichen oder Tibet einschleicht oder Polisario einschleicht.
Genau.
Die waren das konnten wir aber hinbekommen, weil wir gesagt haben, dann sind wir, die Domain machen wir als NGO. Wir haben sogar Geld dafür gefunden. Leider zu spät. Wir konnten es nicht voll nutzen, das Potenzial. Aber die Rückmeldungen, viele tausend Besucher in der kurzen Zeit, reiche Blogaktivitäten, kreative Blogaktivitäten, da haben wir ein Stück weit auch die UNO-Welt verändert und sie zumindest geöffnet für diese neuen Medien. Es wurde gerade von den Jugendlichen, wir hatten eine jugendliche Journalistengruppe, die ein spezielles Programm auf der Konferenz hatte, da wurde wild in alle Welt hinaus getwittert und gebloggt und auch mit der Deutschen Welle haben wir da kooperiert und da gab es also jede Menge Aktivitäten in den Social Medias. Und das war für die UNO ein Lehrstück, aber ich denke ein positives und die werden in Zukunft auch da, denke ich, präsenter sein.
Mhm. Genau.
Ich kann vielleicht in der Zeit noch eine Sache, eine ganz konkrete Sache, weil die Frage war ja gerade gewesen, was hat sich aus der Konferenz ein Vierteljahr danach entwickelt? Ich komme gerade aus Mallorca zurück, wo ich mich mit Freunden getroffen habe, die einen Workshop auf dieser Konferenz gemacht haben. Wir haben uns vorher nicht gekannt, wir wussten nicht voneinander. Dahinter steckt ein, inzwischen auf der Konferenz gewonnener neuer Freund, ein Architekt im Ruhestand, der die Bewegung Architekte für Frieden gegründet hat. Und mit dem sind wir gerade bei einer Nachhaltigkeitskonferenz mit dem Schwerpunkt Ökologie, ökologisches Bauen, Ökotourismus und ökologischer Landbau und Esskultur in Mallorca für den Sommer zu planen. Das ist ein unmittelbares Kind sozusagen dieser großen Konferenz. Das ist jetzt auch eine internationale Konferenz, aber in einem anderen Kontext, in einem anderen Rahmen, aber mit gleichen und sehr ähnlichen oder auch mit gleichen Inhalten wie die Konferenz in Bonn.
Wenn jetzt ein Hörer voller Tatendrang ist, also es brennt an allen Ecken und Enden, es gibt unheimlich viele Themenbereiche. Es gibt eigentlich ja so die beiden grundsätzlich unterschiedlichen Möglichkeiten, wenn man sich engagieren will. Entweder man geht in die Politik oder man geht irgendwie in den NGO-Bereich. Wenn du jetzt so, ich sag mal so in die nächsten 5 Jahre reinschaust, was ist so dein Gefühl, wie sich da die Gewichte möglicherweise verschieben oder wie wird sich das entwickeln? Wo sollte man hingehen?
Das ist eine spannende Frage, wo ich auch gleich nicht Widerspruch anmelde, sondern etwas tue, das ich immer tue, wenn ich das Buzzword oder das Stichwort entweder oder höre.
Ja.
Das kenne ich fast nicht. Das mag ich auch nicht. Denn es geht bei fast allem, was ich in der Welt erlebe und meine Sicht der Dinge, geht es eben nicht um das Entweder-Oder, sondern es geht um das Sowohl-als-Auch. Für mich konsequent heißt es, ich bin absolut in der NGO-World, ich weiß nicht, wie viele Vereine, mehr als ein Dutzend, aber ich bin gleichzeitig auch politisch. Ich bin auch in einer passenden politischen Partei, wobei mein Hauptgewicht in der Zivilgesellschaft liegt. Aber die Rückkopplung in die Politik brauchen wir.
Ja.
Wir brauchen die Kooperation mit der Politik, wir müssen die vorantreiben, der Druck muss von uns kommen. Aber dann muss ich auch die Partner oder die richtigen Leute haben, die das umsetzen.
Ja.
Sonst hole ich mir da nur Frust. Ich fand ein sehr schönes Beispiel, überall brennt es in der Welt.
Ja.
Es ist so, es ist ein Flächenbrand. Die 4 Top-Krisen, die wir haben, Ökokrise, Klimakrise, Peak Oil, Ernährungskrise, es kriegt ja nur Bank, Finanzkrise, Krisen ohne Ende. Das Spannende daran ist, wir haben jede Menge Feuerlöscher, wir haben jede Menge Löschwasser. Ja. Es ist so viel in der Welt an Lösungen.
Ja.
Und da all diese Probleme menschgemacht sind, kann nur die Lösung von uns Menschen kommen. Und ich habe das Privileg gehabt, in meinem Leben, vor allem auch in dieser E-Form-Tätigkeit, so viele spannende Menschen kennenzulernen, dass ich eigentlich daraus ein Filmkonzept entwickelt habe, das sich die Zukunftsmacher genannt hat. Mhm. Es gibt heute Leute, die die Zukunft machen. Die machen das auch schon seit 20 und 30 Jahren.
Ja.
Erfolgreich, erforscht, praxisbewährt, ökonomisch und vor allem ökonomisch zum Teil hoch erfolgreich. Und das erfüllt mich mit viel Optimismus. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Muss man, kann man als Ökologe auch nicht anders sein.
Ja.
Aber da kann ich nur aufrufen, wenn sich Leute überlegen, soll ich jetzt in die Politik gehen, soll ich NGO machen. Aus meiner Sicht wichtig, möglichst konkrete Engagements.
Ja.
Wir brauchen den Kontext, wir brauchen auch den philosophischen Diskurs, wir brauchen die Zusammenhänge und auch die Strategiediskussion dazu. Aber wirklich passieren tut Änderung durch Tun. Und das kann man vielfältig ausleben. Die Angebotspalette ist so groß wie die Krisen und Problempalette ist auch die Palette an, an Organisationen, an Menschen, die sich zusammengefunden haben.
Ja.
Strukturiert, weniger strukturiert, hochvereinsmäßig strukturiert, politisch, um da einen Beitrag zur Lösung zu leisten. Der muss von uns kommen und ich kann nur sagen, es macht auch verdammt viel Spaß.
Ja, genau. Wie siehst du in dem Zusammenhang die Bedeutung der Transition Town Bewegung?
Mit der habe ich mich nicht sehr intensiv beschäftigt, aber ich würde sagen, dass die Bewegung sehr gut in diese allgemeine Aufbruchstimmung passt,
ja.
In diese innovative, fast wie ein Hefeteig. Das ist da ein wichtiges Element,
ja.
Vielleicht das Salz oder auch die Wärme, die man beim Hefeteig braucht, dass er geht.
Ja.
Es ist sehr komplex, da kommen Dinge zusammen, das finde ich gut.
Ja.
Und das wird unsere Herausforderung sein. Es gibt, wie schon beschrieben, diese vielen, vielen Lösungsmöglichkeiten, diese vielen, vielen Aktivisten. Wir müssen es immer wieder schaffen, das zusammenzubringen.
Ja.
Von der Energie zur Landwirtschaft, zu neue Finanzstrukturen, ganz anderer Zugang zu Finanzen, auch zu Profit und zur Wirtschaft zu finden. Ich denke, Kapitalismus hat sich selbst oder ist gerade dabei, sich selbst ins Eck zu stellen oder sich massiv in Richtung Auflösung befinden. Aber das muss irgendwo zusammenkommen und zusammengebunden werden. Das ist eine ganz wichtige Herausforderung. Da müssen wir eben genau diese Movements kriegen, die ganzheitlich viele Aspekte in eine Projektform gießen. Ob das neue Konzepte für Städte sind, ob das neue Konzepte des sozialen Zusammenlebens sind und all diesen Feldern. Das ist eine wichtige Aufgabe. Aber auch die mit am meisten Spaß macht, weil wer will Fachidiot sein, wer will nur Single-Issue, ein Thema verfolgen.
Ja.
Ich finde, gut, ich bin Generalist, aber das wird irgendwann langweilig.
Wollte ich auch gerade fragen, weil eine Tendenz so im Grunde vom Krieg bis heute, so die letzten 50, 60 Jahre, ist ja eine immer mehr höhere Spezialisierung. Es gibt ja immer mehr Spezialisten und immer weniger Leute, die den Überblick haben. Ich habe so den Eindruck, wir haben so ein Maximum überschritten und es wird immer nötiger, dass wir auch wirklich Leute haben, die Generalisten sind. Ne?
Ja, also es braucht schon es braucht auch nachher die Details. Das braucht es auch. Also will ich gar keine Abrede stellen. Wir haben viele und die heißen vielleicht nicht umsonst Fachidioten, Experten, die enge Scheuklappen haben, nur ihr Ding sehen. Deswegen haben wir auch so viele Probleme, weil die nicht links und rechts schauen und nicht die Auswirkungen ihres Tuns danach abschätzen können. Das müssen wir zusammenbringen. Ich habe deswegen Landwirtschaft studiert, weil da alles drin ist. Wenn man allein das Vorlesungsprogramm im Landwirtschaftsstudium, da hat man Ökonomie, Agrarsoziologie hatten wir, natürlich die ökologischen Themen. Das ist spannend. Wir brauchen diesen generalistischen Ansatz als Voraussetzung, als Bindeglied, wo das zusammenkommt, um uns dann aber auch durchaus in die Details zu widmen. Und es schließt sich ja nicht aus. Man kann ja in einem Gebiet ein paar Experte sein und Detailwissen und tiefes Wissen haben und tiefe, kreative Ideen haben. Und trotzdem Teil dieses gesamten Bewusstseins zu sein.
Ja, genau. Mit diesem Spezialistentum hängt ja auch zusammen, dass man eher nach technischen Lösungen sucht, also dass man praktisch das System als Ganzes überhaupt nicht in Frage stellt, also unsere Lebensweise. Also dass wir beispielsweise, wenn das Erdöl jetzt knapp wird, dann muss man halt sehen, ob man sich irgendwie Bioalkohol macht oder so, anstatt ein neues Mobilitätskonzept oder eine andere Lebensweise ja, sich auszudenken. Ja, welche Möglichkeiten siehst du da, das Rad zurückzudrehen? Oder wie kriegen wir das kommuniziert? Das ist, weil die Politiker trauen sich ja offenbar nicht, den Leuten die Wahrheit zu sagen, dass sie nicht einfach so weiterleben können wie bisher. Mhm. Aber genau darum geht es ja.
Der letzte Aspekt in der Tat, weiterleben wie bisher oder kosmetische Veränderungen werden uns überhaupt nicht aus der Malaise helfen oder ziehen. Wir müssen da fundamental uns ändern. Die Politik ist da in einer schwierigen Lage, weil sie so kurzfristig wahlterminorientiert denkt und agiert. Das will man auch so schnell nicht auflösen. Deswegen müssen wir auch mehr den Shift kriegen zur direkten Demokratie, Bürgerbeteiligung. Da bricht ja auch einiges auf, da passiert ja auch was. Stichwort Stuttgart 21, auch wenn jetzt die Bürgerbefragung hier nicht erfolgreich war, ist ein wichtiger Schritt gewesen in der Richtung. Also da müssen wir insgesamt schon uns darauf einstellen, dass unser Leben ganz anders sein wird. Wenn wir es nicht erkennen und dann uns freiwillig darauf ausrichten, werden wir dazu gezwungen, weil die Natur hat ihre Gesetze, denen können wir nicht langfristig widerstehen. Mhm. Was die Lösungen angeht, ganz klar, das, was oft immer versucht wird, diese Quick-Fix-Solutions, die schnellen Lösungen, da ist die Gentechnik ein gutes Beispiel, die versucht, ein Problem mit einer Veränderung von einem Gen zu machen. Die Auswirkungen sind oft katastrophal und es löst das Problem nicht. Wir haben sehr oft bei der Analyse von Problemen, stellen wir die falschen Fragen und wenn wir die falschen Fragen stellen, liefern wir die falschen Antworten. Mhm. Und deswegen geht es dann bei der Problemanalyse, die daraus sich ergeben, Fragen, wie wir die lösen, so fundamental zu stellen, dass wir dann auch zu den fundamentalen Antworten und Strategien und Umsetzungen kommen. Ich finde es eine abenteuerliche Reise, wahrscheinlich die spannendste, die die Menschheit vor sich hat. Wir haben hinter uns die in Anführungszeichen spannendste Phase, dass wir völlig über unsere Verhältnisse gelebt haben, völlig aus dem Rad sind, auch aus der Ratio, aus der Vernunft sind. Es ist möglich, wir haben keine andere Wahl. Ich denke aber, es macht viel Spaß auch und ist eine spannende Herausforderung, uns wieder auf die Spur zu bringen. Auf die Spur im Einklang, in Harmonie mit Natur, respektieren der Naturgesetze, respektieren auch dessen, was uns Menschen im sozialen Bereich ausmacht. Viele gute Ansätze, aber wir sind wahrscheinlich noch nicht mal den ersten Schritt gegangen. Wir haben vielleicht den Fuß hochgehoben für den ersten Schritt. Da müssen wir. Das ist ein Marathonmarsch und da müssen wir aber auch Tempo vorlegen.
Du bist aber zuversichtlich, dass wir es hinkriegen.
Ja. Ich habe schon meine Dellen. Also ich bin jetzt nicht ein Zweckoptimist oder ein puristischer Optimist. Ich habe natürlich selten, muss ich sagen, aber ich habe auch sehr tiefschneidende emotionale Erlebnisse. Eine fast körperlich erlebte Bodenerosion in Chile, soziale Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit in Kalkutta oder in Delhi. Ich habe selbst in Mexico City gelebt. Diese ganze Megapolis, Riesenstadt, Kulturen, das haben wir jetzt, glaube ich, geschafft, dass jetzt mehr Menschen in Städten leben wie auf dem Land. Auf der anderen Seite auf dem Land viel Armut, die meisten hungrigen Menschen leben auf dem Land, das muss man sich alles mal vorstellen. Das ist natürlich nicht so, dass da jetzt nur so reine Freude ist und die Welt ist wunderbar und die paar Probleme kriegen wir jetzt ganz schnell gelöst, wenn wir nur die richtigen Ideen haben. Da ist natürlich schon auch Momente der Traurigkeit, aber nie umschlagend in massiven Pessimismus. Ich hatte eine Phase, wo ich dachte, vielleicht langt uns die Zeit nicht mehr. Ich sehe genug Erkenntnis, ich sehe zunehmend Menschen, die den Weg beschreiten, die ihren Weg machen, aber da war auf der anderen Seite so massiv die Probleme befeuern, im wahrsten Sinn des Wortes, wenn ich an Klimakatastrophe denke. Hat mich schon öfters das Gefühl beschlichen, das ist zwar alles da und wir haben die Instrumente, wir haben auch einen Willen von Leuten, aber wenn wir eben nicht diesen Sprung zum Mainstream, dass es die Gesamtbevölkerung begreift und auch nicht als Bedrohung sieht, sondern als Chance. Mhm. Ich meine, das ist ja diese schöne Floskel fast schon, in jeder Krise liegt die Chance. Ist natürlich schöner, wenn man mit klarem Bewusstsein Dinge sehr früh erkennt und ändert und gar nicht erst zu Krisen kommen lässt, aber das ist Teil, dass wir aus den Krisen erst oft lernen und wach werden. Und ich habe mich mit Occupy Now Menschen getroffen und ich sehe überall der arabische Frühling. Da ist so viel gerade an guten Zeichen. Ich bin wieder fest im Optimismus verwurzelt.
Das ist schön. Gut, dann lassen wir es doch dabei. Dankeschön.
Schön.
Funpod.
Der sonnige Podcast. Podcast.
Cigarkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.sunpod.de.